Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Welchen Sprit brauche ich? Hab hier mal so ein bisschen einen Reservekanister aus der Garage mitgebracht. Nun, es ist eigentlich unglaublich, was man so alles im Tank haben kann. Vor 5 Jahren gab es in den USA eine sehr ungewöhnliche Rückrufaktion des Autoherstellers Mazda. 65.000 Autos wurden zurückgerufen. Der Grund: ausgerechnet im Tank dieser Mazda-Autos nistete sich massenweise die gelbe Sackspinne ein. Das ist ein Ding. Sie baute dort Netze, die zu Unterdruck führen, wodurch wiederum Risse im Tank entstehen können, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. Und das Geheimnis, warum nun die gelbe Sackspinne es gerade auf den Mazda 6 abgesehen hatte, konnte selbst nach einem Wiederholungsangriff 2014 noch nicht endgültig gelüftet werden. Diese Spinnenautos wurden allerdings alle am selben Ort gefertigt und eventuell hing das dann also mit der Produktionsstätte zusammen, wo sich also all diese vielen, vielen gelben Sackspinnen in die Tanks dieser Mazda-Autos hineingesetzt haben. Also wirklich, Spinnen im Tank. Ich glaube, ich spinne. Was es so alles gibt. Aber die Frage ist, was haben wir im Tank unseres Lebens? Spinne im Tank, nein, danke. Dann doch eher die alte Esso-Werbung. Kennen Sie die? Pack den Tiger in den Tank. Das wünschen wir uns doch eher. Den Tiger im Tank. Geschmeidigkeit, Elan, Kraft, Dynamik, Energie. Den Tiger im Tank haben. Weck den Tiger in dir. Aber die Realität sieht oft anders aus. Oft genug fühlen wir uns ausgelaugt, ausgepowert. Der Tank ist leer. In unserem 40-Tage-Projekt begleiten wir derzeit Mose. Letzte Woche haben wir dabei schon einiges an Kraftquellen entdeckt. Wir haben gesehen, dass Mose und auch wir im Grunde schon vollgetankt ins Leben starten, weil Gott uns so viel Gutes von Anfang an schon mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben entdeckt, dass Gott für jeden von uns einen guten Plan hat. Und wir haben entdeckt, dass wir auftanken können bei Jesus. In der Mose-Geschichte gibt es ja so viele Hinweise auf Jesus. Und heute wollen wir einmal fragen, welchen Sprit brauche ich für meinen Tank, für meinen Lebens- und Glaubenstank? Mose hatte im Verlauf seines Lebens sehr unterschiedlichen Sprit getankt und 3 Punkte. Erstens, bitte kein falsches Super. Bitte kein falsches Super. Beim Tanken mit dem Auto, da mag es sein, dass uns Super ja als besonders hilfreich erscheint, eben kraftvoll, und es gibt sogar Super Plus und an manchen Tankstellen eine Art Super spezielle Hochleistungskraftstoffe, die noch besser sein sollen. In unserem Glauben gibt es allerdings auch ein falsches Super. Ich meine damit ein selbstgemachtes, ein gepanschtes Super, dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Und das macht unseren Motor kaputt. Lesen wir, wie es Mose erging, als er diesen falschen Sprit, dieses falsche Super getankt hat. 2. Mose 2. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Sklavendienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Was war hier los? Mose ahnte tief in sich etwas von Gottes großem Plan mit ihm. Er wusste, dass er ja eigentlich zum Volk Israel gehörte, hatte in den Kindertagen so viel mitbekommen, auch vom Glauben an den lebendigen Gott. Und dass er dann an den Königshof kam, zum Pharao, als Adoptivsohn der Pharao-Tochter, das konnte doch kein Zufall sein. Gott hatte Großes mit ihm vor, das hat er gespürt in sich. Doch wann war der große Tag denn gekommen? Wann sollte er losschlagen? Wann sollte die Befreiung kommen? Eine Frage, die sich vielleicht auch mancher von uns stellt. Ja, sicher, viele von uns können das schon sich vorstellen und erahnen, dass Gott es gut meint mit uns, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Aber manchmal scheint es doch so, als ob jahrelang nichts passiert. Und dann werden wir ungeduldig. Und dann denken wir, da müssen wir wohl Gott ein bisschen nachhelfen. Wir müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Ich kenne einen jungen Mann, der wollte Gott auch ein wenig nachhelfen. Er war lange Single und er sehnte sich nach einer Frau. Und er wartete und wartete jahrelang und hat sicher auch gebetet. Und dann kam einfach der Punkt, wo es ihm gereicht hat, wo er nicht mehr warten wollte. Er wollte eben sein Schicksal in die eigene Hand nehmen, Gott ein bisschen nachhelfen. Er wollte unbedingt das einfach mal wissen, wie das so ist mit einer Frau. Also beschloss er, wenn keine Frau zu mir kommt, gehe ich halt zu einer Frau. Und er besuchte das Bordell. Was für ein Irrweg. Und Mose, er wollte Gott auch ein wenig nachhelfen. Er vertraut seiner eigenen Kraft, seinen eigenen Ideen. Er sieht die Not seiner Volksgenossen und er denkt, jetzt reicht's. Und dann schlägt er zu. Er bringt einen Ägypter um. Das war doch der Anfang. Super. Keiner hat's gesehen, so glaubt er. Es war falsches Super. Super ist ein lateinisches Wort und bedeutet oben, obendrauf, drüber sein. Sehnen wir uns danach, oben zu sein, groß rauszukommen, ein Held zu sein, den Tiger im Tank. Vor einigen Jahren gab es in Deutschland eine Umfrage unter 3.700 Jugendlichen. Wer ist der größte Held? Auf Platz 1 landete Superman. Superman, der größte Held. Dahinter kam übrigens Gott. Interessante Reihenfolge. Gefolgt von Hollywood-Star Brad Pitt damals und Zauberlehrling Harry Potter. Eine illustre Gesellschaft. Aber an erster Stelle Superman. Eine Sehnsucht für viele Jugendliche und Kinder, einfach mal super zu sein. Superman. Und manche, die sich selber für einen Helden halten, denken auch, sie sind Superman. Vor kurzem habe ich erst gehört, dass der Box-Champion Muhammad Ali, ja nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt, dass er mal im Flugzeug saß und sich nicht anschnallen wollte. Von der Stewardess freundlich darauf hingewiesen, dass das nun mal Vorschrift sei und es da keine Ausnahmen gäbe, antwortete er, Superman braucht sich nicht anzuschnallen. Darauf die Stewardess schlagfertig, Superman braucht auch kein Flugzeug, um zu fliegen. Super hängt im Lateinischen auch zusammen mit Superbia. Superbia, das bedeutet Hochmut. Und falsches Super bedeutet also auf seine eigene Kraft vertrauen. Allein auf seine eigene Kraft vertrauen. Bitte mich nicht falsch verstehen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns auch was zutrauen. Ihr Konfis, dass ihr euch was zutraut. Natürlich, das ist auch gut. Es ist auch wichtig, dass wir unser Leben anpacken, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und denken, Gott soll schon alles machen. So nicht. Aber entscheidend ist, dass wir eben nicht alleine unseren Weg gehen. dass wir nicht meinen, wir kriegen alles ohne Gott und ohne Jesus hin, sondern die Verbindung zu Gott, die Verbindung zu Jesus Christus. Das ist doch das Entscheidende, die wollen wir suchen und halten. Und wie sagt es Jesus? Wir haben es eben gehört in der Lesung des Evangeliums. Er sagt, bleibet in mir und ich in euch. Bleibt fest mit mir verbunden, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmt das denn? Ohne mich könnt ihr nichts tun? Natürlich können wir ohne Jesus eine Menge tun. Aber in Gottes Augen ist das nichts. Was wir ohne Gott und ohne Jesus tun, es ist ein Nichts im Blick auf die Ewigkeit. Es hat keinen bleibenden Wert, keinen Ewigkeitswert. Und so kommt es ganz entscheidend auf die Verbindung zu Jesus, zu Gott an. Und das musste Mose lernen. Er hatte falsches Super getankt. Doch nun das Zweite, die Chance des leeren Tanks. Die Chance des leeren Tanks. Wie ging es weiter mit Mose? Moses Rechnung ging nun nicht auf. Der Mord an dem Ägypter flog auf und wir lesen, und es kam vor den Pharao und er trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und er hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Mose musste fliehen ins Land Midian, eine öde, einsame Gegend, eine Wüstenlandschaft. So hatte sich Mose sein Leben nicht vorgestellt. Eine einzige falsche Entscheidung, ein fataler Fehler und alles schien vorbei. Etwas, was man nicht wieder rückgängig machen kann. Und sowas gibt es ja. Vielleicht kennen das manche von uns auch. Ein Fehler und das war's. Und so muss sich Mose gefühlt haben. Doch Gott denkt anders. Bei ihm ist dann nicht alles vorbei. Nein, er kann gerade dann im Zerbruch ganz neu anfangen mit einem Menschen. Normalerweise ist ein leerer Tank ja etwas Schlechtes. Wir haben ja letzte Woche erst noch gesagt, es ist wichtig, immer rechtzeitig aufzutanken. Und das stimmt auch. Aber wenn man falsch getankt hat, stellen Sie sich mal vor, ein Dieselfahrzeug und wir tanken super. Nicht gut. Dann hilft nur eins, dann muss der Tank erstmal leer, ganz leer. Dann muss man alles abpumpen, damit das Richtige rein kann. Und so ging es Mose, sein ganzer falscher Stolz, sein Hochmut, sein Vertrauen auf seine eigene Kraft. Sein Eigensinn musste erstmal raus und dann wird der leere Tank zu einer echten Chance, zu einer großen Chance, denn dann kann Gott wirken. Und in unserem 40-Tage-Buch wird jetzt in dieser Woche, in den kommenden Tagen, der Evangelist Moody zitiert, Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei etwas Besonderes. In den zweiten 40 Jahren musste er erkennen, ich bin ein Niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, dass Gott jemand ist, der mit einem Niemand Großes bewirken kann. Der große dänische Philosoph Søren Kierkegaard, er sagt es noch pointierter. Er sagt, Gott macht alles aus nichts. Und alles, was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Damit seine Kraft, Gottes gewaltige Schöpferkraft, wirksam werden kann und nicht unsere eigene. Mose, der große Königssohn, wurde erstmal zu nichts. Er bekam eine Auszeit, eine Wüstenzeit. Und wo zieht es ihn hin? Zum Brunnen. Er spürt, ich bin leer, ausgetrocknet, ausgedorrt. Ich brauche eine Quelle, ich brauche Ruhe. Ich muss neu auftanken. Im Neuen Testament lesen wir auch von einer Brunnengeschichte. Eine Frau war da, ähnlich leer und ausgebrannt wie Mose. Sie geht zum Brunnen, zum Jakobsbrunnen. Und ihr geht es genauso wie Mose, ihr Leben war kaputt. Sie hatte eine tiefe Sehnsucht in sich, nach Liebe, nach Glück. Und sie suchte das in Liebesbeziehungen. Sie suchte das bei Männern. 5 Männer hatte sie schon gehabt und wurde immer einsamer. Und so traute sie sich nur noch in der größten Mittagshitze zum Brunnen, wo keiner sie sehen konnte, wo ihr keiner begegnete, bis auf einen. Und der wartet dort auf sie, am Brunnen, außerhalb des Dorfes. Jesus. Jesus saß da am Brunnen. Und in der Begegnung mit Jesus spürt sie und erlebt sie, da ist ja jemand, der meinen Durst stillt, der mich liebt, so wie ich bin, mit meinem kaputten, verhunzten Leben. Und er liebt mich. Und da bei Jesus, da findet sie, wie ihr Durst gestillt wird. Da findet sie es. Bei Jesus und nur bei Jesus ist die Quelle des Lebens auch für uns. Mose braucht eine Auszeit. Und es wurde eine lange Auszeit daraus, 40 Jahre in der Wüste. Aber es war nicht das Aus. Wir wollen an dieser Stelle einmal hören, wie so eine Auszeit eigentlich aussehen kann, auch in unserem Leben, in unserem Alltag, was da so passieren kann. Und so etwas sucht man sich nicht aus. Das ist nicht Schönes, einen leeren Tank zu haben, aber das kann auch eine Chance werden. Monika Wiegel berichtet nun etwas aus ihrem Leben.
Vorletztes Jahr, im November, hatte es mich erwischt. Ich hatte vorher schon einige Male eine depressive Verstimmung erlebt, aber so dunkel und schwarz wie an diesem Tag war es noch nie gewesen. Ich bin zum Arzt gegangen und habe ein gutes Medikament bekommen. Trotzdem konnte ich nicht so weitermachen wie bisher. Alles war mir zu viel geworden. Ich hatte zu nichts mehr Freude bzw. Freudigkeit. Ich war gerannt und irgendwann vor die Wand gerannt. Andauernde Schwierigkeiten in der Familie waren sicher auch mit Auslöser gewesen. Ungefähr 3 Monate später hatte ich endlich den Mut, mit Gero zu sprechen und mit ihm eine Auszeit aus meinen ehrenamtlichen Aufgaben zu vereinbaren. Das ist mir trotz allem gar nicht leicht gefallen. Wohl auch, weil mir dadurch ja viel Anerkennung und Gesehenwerden verloren ging. Natürlich auch der Kontakt zu den liebgewordenen Kolleginnen beim Kirchcafé und Frauenabend und so weiter, die ich sonst dann nicht mehr so gesehen und getroffen habe. Diese Auszeit, man könnte auch sagen Wüstenzeit, sollte auch der Orientierung oder Neuorientierung dienen. Wieder zu reflektieren, wer ich bin und wo ein Auftrag von Gott selber liegen kann. Wie schwer fällt es mir doch, meinen Wert nicht aus Leistungen zu definieren oder über meinen Mann oder meine Tätigkeiten in der Gemeinde. Stillzuhalten vor Gott und seine Liebe und totale Vergebung anzunehmen. Daran arbeitet Gott in meiner Wüste. Das sagt er mir in seinem Wort. Und es ist noch ganz aktuell. Am dritten Tag unseres 40-Tage-Buches stehen folgende Bibelverse, bei denen mir immer wieder die Tränen kommen, wenn ich sie für mich annehme. Fast unfassbar. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Ich bin schon ein Stückchen weitergekommen durch diese Arbeit Gottes. Ich halte es jetzt besser aus, weniger in Erscheinung zu treten. Ja. Andererseits gibt mir die Wüste auch die Chance, Neues auszuprobieren oder anzufangen oder einfach aufzutanken in unseren Veranstaltungen. Ich habe erkannt, dass ich in praktischen Bereichen helfen kann, aber auch geistig bzw. geistliche Gaben habe. Da hatte ich oft entweder oder gedacht. Es macht mir Freude, flexibel zu sein und hier und da einzuspringen. Eine solche Sache war bei Willow Creek. Ich hatte mich da angemeldet zum Helfen. Viel lieber hätte ich ja bei den Übersetzungen mitgearbeitet, wie meine Freundin. Aber eine Person war genug und so habe ich in der Küche und Spülküche mitgeholfen. Ja, das war jetzt nicht gerade super, aber ich fand es ganz toll bei den Veranstaltern, dass die jeden, also wertgeschätzt haben. Jeder Platz, der ausgefüllt wurde, jeder Mitarbeiter war irgendwie gleich wertvoll. Das haben sie deutlich gezeigt. Und das war eine echt gute Erfahrung. Ich hatte dann in der Küche auch ein Highlight, wo ich Gaben einsetzen konnte. Ja, dienen, das war ihnen ganz wichtig, wir dienen, aber wir sind ein gleichwertiges Teil des Ganzen. Vorher hatte ich beim Bibellesen auch erkannt, ich will es für Gott tun, ich will es nicht tun, was weiß ich, um da bei Willow Creek zu sein. Und das hatten die auch ganz deutlich bestätigt. Es geht um Gott, es geht um Dienst für Gott. Und ja, das war eine gute Erfahrung. Ich weiß nicht, ob meine Wüstenzeit vorbei ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Bei Mose gab es ja einen klaren Schlussstrich beim brennenden Dornbusch. Aber im Gegensatz zu uns hat Gott Zeit und Geduld. Also 40 Jahre, naja, wird er wohl, ja. Und Gott hat immer ein Ziel mit uns. Wir sind nie abgeschrieben. Und wenn sein Ziel ist, dass wir lernen, aus seiner Kraft und in seinem Auftrag zu handeln. Ich bin dankbar, dass Gott sich diese Zeit in meinem Leben nimmt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Monika, für dieses persönliche Zeugnis, wie das so ist mit einer Auszeit, die man sich nicht selber aussucht, aber die eine Chance werden kann. Wie geht es mit Mose weiter? Statt sein Volk zu befreien, hilft er erstmal ein paar Mädchen am Brunnen. Er steht ihnen bei gegen fremde Hirten, er tränkt ihre Schafe, sieben Töchter eines midianitischen Priesters und eine von ihnen, Zippora, heiratet er. Und dann bleibt er erstmal da, als Schafhirte, in der Fremde. Es scheint so, als ob er sich mit seinem Schicksal abgefunden hat, aber er spürt tief in sich, das ist eigentlich noch nicht meine eigentliche Bestimmung. Er fühlt sich fremd und sein Leben fühlt sich fremd an. Und so nennt er seinen Sohn Gershom, das heißt Fremdling. Doch Gott ist mit ihm noch nicht am Ende. Und das ist das Entscheidende. Er hat immer noch seinen Plan mit Mose, auch wenn Mose durch sein Verhalten zunächst mal Gottes Plan gründlich zunichte gemacht hat. Aber Gott kann das noch wenden. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Und Gott kann auch unser Leben zurechtbringen. Und dazu brauchen wir, und das ist nun der dritte und letzte Punkt, dazu brauchen wir das, was ich mal so nennen möchte, der echte Sprit, erfüllt von Gottes Geist. Es folgt bei Mose die Geschichte von dieser ganz besonderen Gottesbegegnung. Im 2. Mose Kapitel 3 lesen wir das. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Mose begegnet Gott ganz neu. Nein, vielmehr, Gott begegnet Mose ganz neu, und zwar mitten in der Wüste, in einem Land, das wir als ein ödes, gottverlassenes Land bezeichnen würden. Und wir sehen schon hier, das ist ein Zeichen, bei Gott gibt es keine Situation und kein Land, das man als gottverlassen bezeichnen kann. Und dann ausgerechnet ein Dornbusch. Ein Dornbusch, Dornen. Ihr Lieben, Dornen ist ein, das ist ein Symbol, das erinnert an den Sündenfall. Das ist ein Symbol für die Sünde des Menschen. Von alten Zeiten her, nach dem Sündenfall von Adam und Eva, wurde der Fluch ausgesprochen, dass der Acker Dornen und Disteln bringen wird. Dornen als Folge unserer Sünde. Und Jesus bekommt die Dornenkrone auf sein Haupt. Was bedeutet das? Er trägt unsere Sünden und den Fluch der Sünde, die Folgen der Sünde, trägt er selber ans Kreuz, hebt sie hinweg. Und dass Gott dem Mose nun in einem Dornenbusch begegnet, heißt, ich werde auch mit deinen Sünden fertig und es brennt, doch der Busch selbst wird nicht verzehrt. Gott möchte auch uns nicht zerstören. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und darum ist ja Jesus dann für uns gestorben am Kreuz und hat damit das Gericht auf sich genommen. Es ist spannend zu sehen, wie die alte Kirche von Anfang an, von den Zeiten der ersten Christen, diesen brennenden Dornbusch als ein Bild für Jesus gesehen hat. Denn Jesus erlebt Leiden, wir haben Passionszeit. Das ist das Brennen des Dornbusches. Sein Sterben am Kreuz. Aber er verbrennt nicht. Er wird dabei nicht zerstört, selbst durch den Tod nicht. Er hat den Tod besiegt, er lebt, er ist auferstanden. Wie der brennende Dornbusch nicht verbrennt. Und dann sollen wir uns ihm nahen. Und Mose will sich ihm nahen. Aber Gott sagt erstmal, stopp, stopp, halt. Erst muss etwas passieren. Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Was heißt das? Die Schuhe, das dreckigste Kleidungsstück, staubig ausgelatscht, ein Symbol für unsere eigenen Lebenswege, die man so geht und eben auch in Sünde oft. Nach eigenen Wünschen und Plänen, ohne auf Gott zu hören. Und das soll er ausziehen, die Schuhe. Wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir Jesus begegnen wollen, dann geht das nur über Buße, dass wir das alte Leben ausziehen, weg damit und Neues wagen. Und der Ruf Gottes, Mose, Mose, da könnte dein Name stehen. Und wie antworten wir? Mose antwortet, hier bin ich. Und dann wird Mose neu beauftragt, nachdem er das erlebt hat, nachdem er seine alten Schuhe, seine ausgelatschten Pantoffeln weggelegt hat, bekommt er einen neuen Auftrag. Ein neues Leben fängt für ihn an. Er soll nach Ägypten und das Volk befreien. Ein schier unmöglicher Auftrag, aber darüber ein anderes Mal mehr. Entscheidend ist, dass Gott ihm sagt, ich will mit dir sein. Ich bin mit dir. Und das ist sozusagen der neue Sprit für sein Leben. Diese Zusage der Gegenwart Gottes, dass Gott uns erfüllt. Und seit Pfingsten wissen wir, wie Gott uns erfüllt durch seinen Heiligen Geist. Das ist der Sprit für unser Leben. Gottes Geist übrigens, Sprit. Bei der Gelegenheit Sprit. Das Wort Sprit kommt von Spiritus. Spiritus ist lateinisch Geist. Also unser Sprit ist Gottes Geist. Er will uns erfüllen und Jesus selbst will uns erfüllen. Jesus, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Also, ihr Lieben, was wollen wir in unserem Tank haben? Den Tiger im Tank? Nein, lieber den Sieger im Tank. Amen.